nur Golf auf meinsportradio.de.
WGC Bridgestone Invitational, unsere erste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf begrüßen euch zurück in der Sendung. Und wir schauen auf den Sieg von Justin Thomas. Mit 4 Schlägen Vorsprung hat er sich am Ende diesen Titel gesichert. Sein allererster WGC-Titel in seiner Karriere. Minus 15 sein Score, 4 Schläge vor Kyle Stanley und 5 Schläge vor den geteilten dritten Torbjörn Olesen und Dustin Johnson. So sah es am Ende auf dem Leaderboard aus. Desiree, Justin Thomas, endlich hat er gewonnen. Wir hören mal rein in das Interview mit der European Tour. Was hat er denn zu diesem Titel gesagt?
Yeah, I've been knocking at the door all year. You know, I came very close in Mexico and then again in match play. So I'd like to have some better finishes in the majors, but you know, this is as close as it gets in terms of that. So I'm very pleased with how well I've played these events in such great fields, and to kind of cap it off, you know, this year's WGC run with a win here in Akron going into the PGA feels nice.
Desiree hat's gesagt, es hat sich irgendwo angedeutet. Irgendwann war es fällig, jetzt ist es gefallen.
Ja, irgendwann war es fällig, stimmt schon, aber auf der anderen Seite war es halt so, dass wir auch bei Justin Thomas wie bei vielen Spielern natürlich immer wieder Auf und Abs zu berichten haben, und Justin Thomas hat ja in der letzten Saison natürlich einen fantastischen Streak auch gehabt, letztendlich mit dem Gewinn des FedEx Cups, und hat dann also erstmal auch richtig gut weitergemacht über den Jahreswechsel, so bis in Februar rein auch Turniere gewonnen. Und dann ist es so ein bisschen nach unten gegangen mit den Platzierungen zum Teil. Und also auch bei den Majors, hat er ja schon so leicht angedeutet, im O-Ton lief es halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und insofern war das jetzt schon so, dass er da einen sehr, sehr schönen Turnaround geschafft hat. Den hat er aber auch sehr bewusst angegangen, indem er wirklich sich zusammengesetzt hat mit seinem Coach, / Papa. Und die haben wirklich jetzt in dieser Turnierwoche, nachdem einfach immer wieder jetzt so Ergebnisse dann so ein Bach runterging, weil er Bach runter auch manchmal leider wörtlich, weil er manchmal einfach zu ungeduldig war und zu stürmisch war. Und dann hat er selbst so ein Krisenmeeting mit seinem Papa einberufen, und die haben sich eine einzige Sache auf die Fahnen geschrieben, die jetzt so das Topic war für das Turnier, und das ist Geduld, Patience. Und das war meiner Meinung nach der absolut ausschlaggebende Grund dafür, dass das jetzt so gut geklappt hat.
Familie ohnehin unheimlich wichtig bei Justin Thomas, Papa ist Coach, aber die Oma und Opa waren auch noch da, und gerade der Opa von Justin Thomas, selber ja früher Pro gewesen, selber Golf gespielt, natürlich nicht in diese Region vorgestoßen, die sein Enkel jetzt erreicht hat. Die waren das erste Mal dabei und haben hautnah diesen Sieg miterlebt. Also war schon öfter dabei, aber das erste Mal bei einem Sieg mit dabei gewesen. Und was das für Justin Thomas bedeutet, hat er auch erzählt.
My grandparents don't get to come to as many tournaments as they used to, and you know, this is a place they, being from Columbus, they can drive to, and you know, I probably only get one or two events a year that I have the opportunity to win with them there. And I've never won on the PGA Tour. My first professional win in Columbus, had them there. But, you know, that was 5 years ago now. So it's pretty cool to get it done with them here.
Also, das waren emotionale Szenen, die sich dann auch nach dem 18. Grün da abgespielt haben.
Streng genommen auch auf dem 18. Grün, weil er da ja dann seine Großeltern natürlich gesehen hat. Ich meine, also er wusste zwar, dass sie da waren, also war es nicht die Überraschung, dass sie da waren, aber das hat ihm dann doch nochmal vor Augen geführt, wie historisch das so familiengeschichtlich ist, weil eben sein Großvater tatsächlich 1960 auch die PGA Championship gespielt hat. Und insofern ist es natürlich dann schon für einen Familienmenschen wie Justin Thomas, der er ja ist, nicht zuletzt auch eben durch diese Kombi Vater gleich Schwungcoach und so weiter mit ihm dann eben auch entsprechend unterwegs, ist es ein wahnsinnig berührender Moment. Und ich glaube, also der hat da wirklich dann, ging dann mal kurz in die Knie, bevor er dann zu Ende geputtet hat. Also als er gewartet hat, weil sein Flightpartner natürlich noch putten musste. Und da ist ihm irgendwie, glaube ich, sind fast die Tränen gekommen. Und insofern ist das hochemotional. Und das ist natürlich toll, dass da die Großeltern da sind. Und ganz ehrlich, also die Grandma Phyllis mit Rollator und der Opa mit dem Stock schon irgendwie. Also die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, die sind über 80. Und Ich glaube, das ist dann schon einfach eine tolle Geschichte. Die müssen sich übrigens auch so richtig, also sie sind dann wohl über den Course irgendwie, mit Schwierigkeiten, aber muss offensichtlich geklappt haben und hatten aber dann irgendwie schon Freundschaft geschlossen mit zwei Sheriffs irgendwie und waren dann also quasi gut behütet und gut begleitet und haben sich da dann diesen Sieg angeschaut von Justin Thomas, der so einfach nicht zu erspielen war, weil wir ja anhand der Kollegen auf der Schlussrunde gesehen haben, wie man das auch handhaben kann.
Justin Thomas hat am Ende dann mit einer 69 es allerdings ins Ziel gebracht, hat, wie er selbst sagt, konservativ gespielt, aber dadurch letztlich alles abgesichert.
I played great. I played smart, played conservative, but conservatively aggressive. You know, we had scoring clubs in our hands. We tried to get it within 10, 15 feet, and I felt we did so. Didn't really make anything today, but I didn't need to. You know, I just needed to continue to make pars, try to sprinkle in a couple birdies, and I thought we did a great job out there today.
Ja, und das spiegelt sich dann auch in der Karte wieder, in der Scoring Card. Zwei Birdies, ein Bogey, ansonsten alles Par. Er hat gesagt, Continuous Pars wollte er spielen. Und du hattest schon Geduld als einen der Faktoren für diesen Titel, für seinen dritten in dieser Saison übrigens. Den teilt er sich mit Dustin Johnson und Bubba Watson. Die haben auch alle drei Siege gemacht. Also Geduld, einer der Faktoren für den Sieg. Aber wenn wir auf die Statistiken gucken, gab es noch was anderes. Wir haben ja Ende der letzten Woche hier bei Nur Golf dann auch in unserer Vorschau auf das Turnier drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich so, dass Schlüsselmoment für diesen Platz im Firestone. Und da hatten wir gesagt, Fairways treffen und Greens in Regulation sind ganz wichtig. Und natürlich Scrambling muss auch ganz gut passen. Also das All-Around-Game ist im Grunde gefordert. Wenn wir bei Thomas mal drauf gucken, die Fairways, da hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Das war jetzt nicht so berühmt. 7 von 14, 9 von 14, 9 von 14, 8 von 14. Was wichtiger war, er hat trotz der verpassten Fairways die Greens in Regulation getroffen.
Das ist eben der ausschlaggebende Punkt auf diesem Platz und da hast du dann letztendlich da hast du dann eben den Vorteil gegenüber denen das nicht so gelingt. Dazu kommt übrigens bei Justin Thomas auch noch eine wirklich gute Putting-Leistung und das ist einfach auch vielen Kollegen dann halt gar nicht gelungen. Also wenn du jetzt mal zum Beispiel Jason Day nimmst, der hat halt wirklich also den Driver irgendwie nicht mit ins Bett genommen übers Wochenende, also die waren sich nicht so ganz grün und der hat dann einfach dann auch das nicht mehr hingekriegt mit diesen Greens in Regulation und Justin Thomas hat das wirklich super umgesetzt und entsprechend also die 72% Greens in Regulation sind für diesen Platz natürlich schon toll, kombiniert übrigens mit einer, naja, mittelmäßigen Driving Distance von 337 Yards, das ist natürlich auch jetzt irgendwie als Durchschnitt akzeptabel. Ironie aus.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und somit hat er diesen Titel sich am Ende dann geholt. Mal wieder eine Führung nach 54 Loch ins Haus gebracht oder nach Hause gebracht. Das ist ja auch was er wirklich kann. Da zittert er nicht besonders so auf Schlussrunden. Das hat er mittlerweile gelernt. Wenn wir mal auf seine Statistik in den letzten beiden Jahren gucken, 8 Titel in den letzten 2 Saisons jetzt. Also du hattest es vorhin ja schon angesprochen, nur dass es bei den Majors eben nicht so gut lief. Aber ansonsten so in Sachen Nervenstärke hat er unheimlich dazu gelernt.
Auf jeden Fall. Also der ist auch absolut noch auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Also da ist noch nicht alles passiert, was da passieren kann bei Justin Thomas, denke ich. Weil es eben jetzt, also er ist eben einer, wir hatten in der Vorberichterstattung drüber gesprochen, Rory McIlroy hat über ihn gesagt, well, he's a nasty streak. Also ja, er hat so ein nasty, kann man nicht übersetzen auf Deutsch, das muss sich jeder jetzt selber zurechtlegen. Aber er hat halt diesen Biss dann letztendlich, wenn er auf diesem Course unterwegs ist, dann irgendwie, da merkst du dann, okay, der will jetzt, der beißt jetzt. Und dann kommt dann merkt man ihm so an den Augen an, dass er, was übrigens eine Eigenschaft ist, die ich auch Rory McIlroy zuordnen würde. Deswegen finde ich das wahnsinnig witzig, dass er das bei einem Kollegen kommentiert. Aber das ist was du brauchst tatsächlich, um auf so einem Platz, der natürlich wirklich alles fordert von dir als Spieler, dann zu bestehen. Und wenn Justin Thomas nur das hätte, oder sagen wir mal so, das gab Zeiten, wo er nasty war, und wo er natürlich auch ganz, ganz tolles Golf gespielt hat, aber wo er halt vielleicht auch zum Teil ein bisschen unsinnige Entscheidungen getroffen hat, hat man einfach jetzt auch im Verlauf des Jahres gesehen, mal einen Driver ausgepackt hat, wo es gar nichts irgendwie zu holen gibt, dann irgendwelche Schüsse ins Wasser und Double Bogies, die daraus resultieren, das sind halt Dinge, die dir eine Scorekarte komplett verhauen und die dich nicht zu einem Turniersieg führen normalerweise, vor allen Dingen nicht, wenn die gehäuft auftreten. Mhm. Und da kannst du dann noch so toll Golf spielen, das hilft dann nichts. Insofern ist dieses Nasty, wie es McIlroy betitelt hat, in Kombination eben mit der Geduld, die sich Justin Thomas jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, das ist die tödliche Waffe dann, tödlich im Sinne von, damit gewinnst du dann ein Turnier. Und ich glaube, das ist eben, Justin Thomas ist so ein junger Wilder immer gewesen und im Vergleich zu Jordan Spieth hätte ich jetzt Jordan Spieth von Anfang an so einen ganz kleinen Tick fokussierter irgendwie eingeordnet. Mhm. Und dann kam eben der Moment, wo JT, wie man ihn ja nennt, dann eben ausgepackt hat, dass er A, Golf spielen kann und B, eben dann durchaus auch die mentalen Qualitäten hat und jetzt eben auch noch sich dieses geduldig sein, dieses ein bisschen, also dieses konservativ spielen, was er selbst ja von seinem Spiel gesagt hat im O-Ton, das ist ihm nicht leicht gefallen, ganz sicher nicht, weil er so ein Typ ist. Er ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar, also in manchen Eigenschaften zu Rory McIlroy, würde ich sagen, weil die halt auch, ich meine, die können halt Abschläge rausbomben und die sind dann irgendwie total motiviert und wollen halt dann normalerweise auch nicht irgendwie langweilig vorlegen oder irgend sowas. Das sind so McIlroy, Justin Thomas, auch John Rahm natürlich, solche Spielertypen. Ja. Und wenn da aber dann Justin Thomas auf einmal noch die Vernunft sozusagen auch noch mitkriegt, dass er im richtigen Moment und eine Führung in, also auf den letzten Löchern auf jeden Fall mit dem Vorsprung dann zu verteidigen, dann einfach nicht mehr drauf bombt, sondern ganz gemütlich hat er ein Eisen irgendwann ausgepackt, oder 17 war es, glaube ich, ganz gemütlich da, überhaupt nicht, der kam gar nicht in die Region, wo da Bunker waren, wo die Abschläge normalerweise landen oder wo er normalerweise dahinter landet mit einem Driver, so hat er ganz gemütlich ein Eisen rausgespielt. Das ist dann halt klug, also das ist ja dann nicht nur uncool aus Sicht so des jungen Mannes oder jungen Spielers. Und wenn er das jetzt auch noch mit ins Package aufnimmt, dann ist er wirklich jemand, mit dem man absolut rechnen muss.
Und diese Coolness, die hat er sich in den letzten Jahren tatsächlich dann ja antrainiert, die hat er durch Erfahrung gewonnen. Er war früher, du hast es ja schon angedeutet, auch sehr aufbrausend, auch wenn er zusammen mit seinen Großeltern und seinen Eltern Karten gespielt hat. Gin Rummy zum Beispiel, das haben sie oft gespielt, und wenn er da verloren hat oder eben nicht so gut lag, dann flogen auch schon mal die Karten. Also mit dem konnte man nicht unbedingt Gesellschaftsspiele dann bestreiten als Kind, aber mittlerweile fokussierter. Und da lässt sich auch von so Rückschlägen nicht so schnell mehr aus der Bahn werfen und so.
Und darf ich noch eins einwerfen, was ich noch vergessen hatte? Entschuldige, Malte. Und er ist eben bei aller Wildheit oder bei allem Rangehen, was er so auch in der Vergangenheit gezeigt hat, er war derjenige, der im letzten Jahr dann veröffentlicht hat, dass er am Anfang des Jahres so eine Notiz auf dem iPhone irgendwie geschrieben hat, was will ich dieses Jahr erreichen? Mit so ganz einfachen Statistiksachen, er will irgendwie unter den Top 30 im Scrambling sein oder was weiß ich. Ich habe das ehrlich gesagt das nicht mehr ganz im Kopf, was da alles drauf stand. Aber da stand sicher auch irgendwie ein Major-Sieg drauf oder FedEx-Cup-Gewinn oder sonst irgendwas. Und da schreibt er sich am Anfang vom Jahr so eine Liste und die ist dann halt auch im Hinterkopf. Und ein WGC-Turnier zu gewinnen war halt noch offen. Und er ist jetzt tatsächlich einer der jüngsten Spieler, wenn nicht sogar der jüngste, der es eben geschafft hat, FedEx-Cup, Major-Sieg und WGC-Sieg einzufahren. Insofern hat das mal gut geklappt mit der Listenabarbeitung.
Definitiv. Und er ist einer von nur 4 Spielern in den letzten 30 Jahren, die vor Erreichen des 26. Lebensjahr schon 9 oder mehr PGA-Tour-Titel gewonnen haben. Auch das spricht absolut für ihn. Die anderen sind so illustre Namen wie Phil Mickelson, Tiger Woods, Jordan Spieth und Rory McIlroy. Und über Rory McIlroy unter anderem müssen wir gleich noch sprechen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Der hatte nämlich eine doch recht schwache 4. Runde erwischt und ist damit noch weit im Leaderboard abgerutscht. Einer von mehreren aus Europa, die leider dann am Ende nicht mehr Schritt halten konnten und die dem Tempo zum Beispiel dann, das sie in den ersten Tagen vorgelegt hatten, dann vielleicht auch ein bisschen Tribut zollen mussten. Das gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
WGC Bridgestone Invitational. Wir sind immer noch bei der Besprechung dieses Jahr quasi Turniers hinter den Majors und Justin Thomas, der hat's gewonnen, aber wer landete dahinter? Die Serie Kyle Stanley, der hat sich genauso wie Torbjörn Olesen und Dustin Johnson oder auch Brooks Koepka, der am Ende Fünfter geworden ist, auf der Schlussrunde nochmal richtig nach oben gearbeitet. Bei Kyle Stanley waren es 3 Plätze, Torbjörn Olesen und Dustin Johnson, die haben sogar 19 Plätze nochmal gut machen können am letzten Tag. Die Bedingungen haben es aber auch ermöglicht.
Ja, also es war definitiv möglich, auf dem Platz eben eine -6 zu spielen, wie es die beiden ja gezeigt haben. Umso mehr muss man sich dann wundern, dass das fast das komplette Verfolgerfeld von Justin Thomas ja letztendlich eingebrochen ist. Also man kann es fast nicht anders sagen. Also da ist ja erstmal, also man sieht ja auf den Plätzen 2, geteilter 3, 5, geteilter 6, sind abgesehen auf dem geteilten 6. von Rory McIlroy ja nur Spiele und dann auch noch auf dem geteilten 10. Platz immer noch relativ viele Spieler, die so einen grünen Pfeil nach oben haben. Das heißt, die haben sich von hinten her noch nach oben verbessert. Und die letztendlich in Führung lagen nach dem dritten Tag, unter anderem eben Rory McIlroy, unter anderem eben Ian Poulter, sind halt wirklich böse nach unten gefallen im Leaderboard. Und das ist, es ist halt Golf. Also natürlich kann man eine -6 feuern. Mhm. Muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass ein Dustin Johnson, der das dann raushaut, auch gar nichts mehr zu verlieren hat in so einem Moment. Das ist dieses Übliche, der war so weit hinten, da war auch während des Turniers klar, dass der natürlich on fire ist ohne Ende und da eine -10 ins Clubhaus gebracht hat, aber es war auch klar, dass das letztendlich für Justin Thomas, wenn der nicht komplett irgendwas jetzt wegwirft, keine Bedrohung sein kann, weil die halt von zu weit hinten kamen. Aber die letztendlich Justin Thomas hätten Paroli bieten können, wie Rory McIlroy, wie Ian Poulter, die haben es wirklich nicht geschafft, sich da einzubringen. Der Einzige ist tatsächlich Kyle Stanley, der da mal einen Move gemacht hat in Richtung Justin Thomas und mal auf 2 Schläge dran war. Dann aber leider auch wieder irgendwie nachgelassen hat. Und auch Jason Day kam da mal auf den Back 9 und hat sich dann aber auch ganz katastrophal leider da rausgeschossen und verabschiedet. Und kam letztendlich, also Jason Day, also das muss man sich mal angucken, einfach das kurz nacherzählt, die Back 9, also die Front 9 waren unspektakulär mit einem Birdie, 2 Bogies, aber das ist noch relativ normal. Und dann hat er aber wirklich einen guten Turn, spielt 3 Birdies von 10 bis 12, gefolgt von 2 Bogies auf 13 und 14, an der 15 rettet er das Paar und die 16 dann noch ein Double Bogey und die 17 ein Bogey, also er verliert 5 Schläge auf 5 Löchern und das halt kurz vor Schluss. Das hast du ihm dann auch angesehen, wie begeistert er davon war. Also der ist dann halt auch auf den geteilten 10. abgerutscht. Das klingt jetzt nicht schlecht, ist aber natürlich verheerend bei der Chance, die er da letztendlich hatte. Und Ian Poulter und Rory McIlroy haben es halt nicht viel besser gemacht letztendlich. Also die haben es anders gelöst. Die haben am Anfang konstanter schon wirklich verloren an Boden. Also die Rory McIlroy schon auf den Front 9 schon mal 3 Bogies und nur 1 Birdie. Dann nochmal 2 Bogies hinterher. Der war weg. Also da war nichts zu holen und der war mit JT unterwegs. Also der wusste auch ganz genau, wo der Hase läuft. Der braucht auch kein Leaderboard, um zu wissen, wo da eben die Spitze ist. Und bei Ian Poulter, das ist katastrophal natürlich. Der hat so tolles Golf gespielt. Hat wirklich unglaubliche, also der Donnerstag mit der 62 sowieso. So, aber auch dann, er hat wirklich dann am Sonntag komplett, also angefangen Bogey, dann Birdie, okay, da hätte ja noch irgendwie was entstehen können und dann aber nochmal 3 Bogies bis zur 7, dann Birdie auf der 9, was nicht viel hilft, dann Bogey auf der 10, Double Bogey auf der 13 und dann nochmal ein Birdie auf der 17, das hat halt dann, gibt insgesamt eine +4 für den Tag, also wenn du siehst, es war eine -6 möglich, weißt du halt auch, wie weit er dahinter sein und ich glaube auch allen anderen Erwartungen zurückgeblieben ist, was sehr, sehr schade ist.
Lass uns nochmal auf Dustin Johnson gucken. Du hattest gesagt, er hatte nichts zu verlieren, konnte ordentlich einen rausfeuern. Der hat aber noch was anderes gemacht. Der hat nämlich am Wochenende den Putter gewechselt. Nach seinen beiden ersten Runden, die mit 69 und 71, so lala gelaufen sind, hat er gesagt, Samstag, Sonntag, dann nehme ich mal einen anderen Putter. Und plötzlich lief es deutlich besser. 66 und 64 seine Ausbeute dann am Samstag und am Sonntag. Und vor allen Dingen diese Birdie-Serie, die er da auf der Front 9 auf der Schlussrunde hingelegt hat. Auf den ersten 4 Löchern jeweils Birdie gespielt. gespielt, an der 6 und an der 8 dann weitere Folgen lassen. An der 10 gab es dann noch eins, nur an der 18, da war dann am Ende ein bisschen die Luft raus mit seinem Bogey. Aber so ein Putterwechsel mitten im Turnier kann man auch mal machen.
Ja, kann man machen, wenn man Dustin Johnson ist und das im Griff hat. Würde ich jetzt nicht zwingend jedem empfehlen, auch jedem Pro auf der Tour. Wenn ich jetzt ganz böse bin, sage ich, das kann auch noch hinten losgehen. Also hat er, glaube ich, auch jetzt ein bisschen Glück gehabt. Also das ist aber der klassische Fall, den wir immer wieder mal haben. Das geht, also ich behaupte, dass das Gerät an sich nicht ausschlaggebend ist, weil die Putter, die zur Verfügung haben, sind alle fantastisch und auf die zugeschnitten. Aber es geht einfach darum, wenn der jetzt Donnerstag und Freitag spielt und das Gefühl hat, dass er mit dem Putter nicht ganz eins ist und dass das nicht so ist, dann verändert er eben eine Komponente und die ist in dem Fall das technische Gerät und hat damit ein besseres Gefühl und brauchst beim Putten ist alles Touch. Also das, die trainieren das ja wie die Bekloppten. Das ist ja nicht so wie bei uns Amateuren, dass man kaum weiß, wie man irgendwie einen Break lesen muss und immer da irgendwie Kilometer daneben liegt. Da geht's ja um Nuancen. Und insofern ist es da wirklich, wenn du dann mit irgendeinem anderen Schläger ein besseres Gefühl hast, dann musst du das eigentlich machen. Und in seinem Fall hat sich das absolut bezahlt gemacht. Also diese Birdie-Serie auf der Frontline, du hast sie schon angesprochen, die war nice. Also er hat da wirklich, also schon mal die ersten 4 Löcher in Folge zu birdien, ist schon mal schön. Dann natürlich ein Einbruch an der 5 mit einem Paar, das war dann ein bisschen desillusionierend. Kleiner Scherz. Nein, aber dann nochmal 2 Birdies auf 6 und 8 und auf der 10 gleich nochmal. Dann, wie gesagt, ist diese ganze Sache so ein bisschen abgekühlt. Und das Ende hast du auch schon erzählt mit dem Bogey auf der 18. Das war aber auch letztendlich wurscht. Also da ging es gut, er hätte den geteilten 2. Platz mit Kyle Stanley dann gehabt. Das interessiert DJ, glaube ich, nicht die Bohne, weil bei ihm geht's wie bei allen anderen, die da vorne mitspielen, einfach um Siege, Siege, Siege. Auch bei Rory McIlroy kann man jetzt sagen, ja, Katastrophe, geteilter 6. Platz. Ja, wenn er sonst quasi auch nur den 2. Platz gemacht hätte, ist es ihm wahrscheinlich schon fast wurscht. Der wird natürlich aufarbeiten müssen, dass er diese 73 gespielt hat und die Schlussrunde da einfach, also der muss den Verlauf und die spielimmanenten Sachen jetzt abarbeiten. Das Ergebnis kann ihm völlig egal sein. Denn Rory McIlroy spielt nicht um den 2. Platz. Bei Ian Poulter ist es so, dass er sich sicher ärgern wird, weil der letztendlich ja auch noch um die Ryder Cup Qualifikation spielt. Und ich meine, Ian Poulter hatte auch schon 2 WGC-Siege übrigens. Das vergisst man gerne mal. Und hätte dann auch den 3. Sieg erreichen können. Und da wäre da in der Statistik doch weit nach vorne gekommen, weil es ja nicht viele geschafft haben. Und insofern, ja, also ich glaube, Ian Poulter war nicht begeistert.
Nee, definitiv kann man nicht so sagen. Definitiv nicht. Damit liegt er auch in Sachen Ryder Cup Ranking momentan erstmal noch on the bubble. Wäre der 12. momentan, wenn es nach der Rangliste geht. Aber damit natürlich ein Kandidat für den Captain's Pick von Thomas Björn. Ganz anders und deutlich besser platziert. Allerdings auch nur 3 Plätze. Das ist Torbjörn Olesen, der Däne. Aber der hat natürlich mit dieser Leistung bei diesem Turnier, mit seinem geteilten 3. Platz und vor allen Dingen auch mit der Schlussrunde, mit der 64, mit der er ja dann auch die niedrigste Runde des Tages von Dustin Johnson noch egalisieren könnte, richtig Lobbyarbeit für sich mal wieder betrieben. Hatte ja im Juni auch schon die Italian Open gewonnen und wieder unterstrichen, dass er absolut stark in Form ist mit diesem, ja, geteilten 3. Platz. Die Serie Ryder Cup sollte für den eigentlich schon fast sicher sein, oder? Lehnen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster.
Ja, gibt mehrere Punkte, die dafür sprechen tatsächlich. Also abgesehen von seiner jetzt auf dem Papier nachvollziehbaren Jahresleistung, die ganz ehrlich zum Teil schon hätte besser sein können bei einigen Turnieren, aber er hat natürlich da schon eben gewonnen. Er hat jetzt hier bei großen Turnieren gezeigt, was er kann. Insofern ist er ganz klar ein Kandidat. Dann kommt hinzu, weiches Argument, dass Thomas Björn natürlich Däne ist und sehr, sehr nah an Torbjörn Olesen dran ist, also auch einfach im Kennen und im Beobachten. Das ist in dem Fall auch noch ein Vorteil. Und das dritte Argument ist, dass Torbjörn Olesen vor 2 Jahren beim Ryder Cup ja schon dabei war, und zwar undercover sozusagen, nämlich als Praktikant, würde ich mal sagen. Das ist ganz unbeobachtet meistens von der Berichterstattung, aber er ist auf irgendeinem Teamfoto im Hintergrund aufgetaucht und dieses ich gehe da mal mit und guck mir das mal an und schnuppere mal Ryder Cup Luft, Praktikantendasein nenne ich es jetzt mal, das hat er auch Martin Keimer tatsächlich mal gemacht, bevor er dann letztendlich 2 Jahre später seinen ersten Ryder Cup spielen durfte. Und insofern war also Olesen vor 2 Jahren offensichtlich auch schon der Pick, den man mal mitnimmt und den man da schon mal so ein bisschen vorglühen lässt und ein bisschen die Atmosphäre atmen lässt. Und insofern, ja, also ich rede ihn seit 2 Jahren eigentlich sowieso. Also das hat damit nichts zu tun, aber aus anderen Gründen ins Team, weil, und jetzt kommt noch eine Sache dazu, die ich beinahe jetzt übersehen hätte zu berichten, er ist natürlich auch ein ausgewiesener Matchplay Typ und kann das sehr, sehr gut, hat ja mit Lukas Berdegaard auch schon ein paar so Matchplay-Trophies gewonnen. Und das ist also, spricht eigentlich alles für ihn. Also bei ihm, wenn er halbwegs die Form hält, würde ich mir wünschen und hoffe ich, dass er da dabei ist, weil das ist einfach ein spektakulärer Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass der in einem Format wie diesem Matchplay tatsächlich brauchbar ist und also brauchbar im besten Sinne und da sich auch in dem Team dann verdient machen kann.
Und im Team USA, da würden ja viele auch gerne Tiger Woods sehen, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen, bei seinem Heimturnier oder seinem Wohnzimmerturnier sozusagen im Firestone. 8-mal hat er dort schon gewonnen, hatte sich auch einiges ausgerechnet für die diesjährige Austragung, hatte da in der ersten Runde auch ganz gut vorgearbeitet, mit einer 66 sich noch rangespielt an die Spitze, das am Freitag mit der 68 auch weiter am Leben halten können, diese Gedanken und diese Träume, aber das Wochenende, das lief da nicht mehr so. 73 und 73, 2-mal Runden über Paar für Tiger Woods und am Ende war es dann nur der geteilte 31. Platz, richtig Punkte in Sachen Ryder Cup konnte er damit natürlich nicht gut machen und so ganz zufrieden war er auch nicht mit seinem Auftritt natürlich. Gerade bei diesem Turnier hat er sich natürlich mehr ausgerechnet bei der letzten Austragung des Turniers im Firestone Country Club. Woran lag's bei Tiger Woods? Er hat's gesagt.
Well, I did hit the ball as clean as I wanted to and I only putted well the first day. You know, I struggled hitting the putts hard enough this week. They felt looked faster than they were putting for me and I just struggled making that adjustment.
Ja, die Putting hatten wir schon gesagt, eine der Komponenten, die auf jeden Fall passen musste. Und wenn wir uns die Scorekarte von Tiger am Schlusstag angucken, dann trifft genau das zu, was er gesagt hat. Er hat sich auf die Grüns nicht einstellen können.
Ja, und also eben an beiden Tagen auch noch. Also du kannst ja manchmal einen Tag, an dem es nicht so wirklich läuft, abfangen, wobei das jetzt bei den Scores, die hier gespielt wurden, auch schon schwierig gewesen wäre. Aber wenn du dir die Scorekarte anguckst, ist es wirklich sehr, sehr bunt. Auf den Front Nine ist er ja noch bei Birdie, Par und Bogey geblieben. Also 3 Birdies, 2 Bogeys, der Rest Par. Aber auf dem Back Nine ging es halt so richtig zu bei ihm. Und das ist also wirklich Bogey 10, Birdie 11, Bogey 12, Bogey 13, Double Bogey 14. Da ging es dann halt so richtig zur Sache. Dann hat er die 15 und Par 3 im Birdie spielen können. Aber an der 16 gleich nochmal ein Double Bogey gespielt. Das Birdie an der 18 hat dann auch nicht mehr viel gebracht. Das ist natürlich zu inkonstant und das ist jetzt auch, wenn wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, Tiger Woods im Vergleich zum Rest der Welt, das ist genau die Situation, der er sich jetzt gegenüber sieht. Er hat natürlich jetzt, also nicht in dieser Woche wohlgemerkt, weil er da ja das Wochenende, verkackt hat, also kann man jetzt wirklich nicht anders sagen, aber in der letzten Woche ja durchaus mal in Contention gelegen und man hat gesehen, es wäre eine Chance da, dass er ein Turnier gewinnt. Aber also selbst wenn er in guter Form ist, gibt's halt immer noch ein paar andere Spieler, junge Spieler, nicht mehr so junge Spieler, wie auch immer, jetzt mal in dieser Woche ganz deutlich Justin Thomas, die das halt ganz solide runterspielen und also ganz solide ist jetzt ja, also das trifft es ja nicht im Entferntesten, wie gut Justin Thomas jetzt gespielt hat über die 4 Tage. Und das ist so ein, ich glaube einfach, dass es das Feld qualitativ schon fast nochmal zugelegt hat im Vergleich zu den Zeiten, in denen Tiger da eben einsam an der Spitze cruisen konnte. Und insofern muss halt bei Tiger wirklich alles passen. Und die anderen dürfen jetzt auch nicht so einen absolut tollen Ausnahmetag haben, weil sie ihm dann immer noch davonziehen. Und ich glaube also definitiv ist es schon möglich, wenn der Körper hält, was er ja erfreulicherweise tut, toi toi toi, dass da bei Tiger jetzt noch irgendwo mal irgendwie wieder dann ein Sieg bei einem Turnier stattfindet, ob jetzt bei einem normalen Turnier oder einem WGC, man weiß es nicht. Major weiß man auch nicht, wird man sehen, aber festzuhalten ist einfach, es gibt ein großes Feld an Konkurrenz, dem er sich da halt gegenüber sieht, was in den letzten Jahren auch nicht geschlafen hat. Ja. Und deswegen, ja, also hast du halt mit so einer Scorekarte dann sowieso also wirklich einfach keine Chance.
Definitiv nicht. Die hat er auf jeden Fall nicht. Er hat aber auch gesagt, er konnte, da er ja auch schon weit zurücklag, ein bisschen was riskieren, ein bisschen was machen, aggressiv spielen. Und dann sagt er auch, manchmal klappt's, manchmal klappt's eben nicht. Auf jeden Fall hat er Abschied gefeiert von diesem Turnier oder von diesem Turnier nicht, aber vom Austragungsort mit ein bisschen Wehmut.
I'm gonna miss this place. You know, I'm gonna miss playing here. I'm gonna miss the people and I've had so many great memories and it's just, it's sad that we're not coming back here anymore. I've always enjoyed playing here. I love playing here, even when it's the World Series of Golf, you know. And now it's become a bigger event. But, you know, unfortunately, we have to move on. And, you know, the guys that I grew up playing against are going to be playing here next year. So, you know, we'll see how they play it.
Die Guys, gegen die er oder mit denen er aufgewachsen ist, das ist dann der nächste Step in seiner Karriere. Auf den muss er aber noch ein bisschen warten. Hat er noch 8 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, da ist jetzt aber jetzt die Situation, dass er damals der Young Gun war und also die Senior Tour, die eben nächstes Jahr auf dem Firestone spielen wird, die ist noch nicht Thema. Nein, das wird er auch nicht, das ist jetzt auch nicht, ist tatsächlich auch nicht das Thema für ihn, denke ich. Tiger muss einfach so weitermachen, was er jetzt gemacht hat. Das ist ja beeindruckend, um Gottes Willen. Dieses Comeback, was er jetzt dieses Jahr hingelegt hat, ist beeindruckend. Diese ewige Diskussion, soll er jetzt spielen beim Ryder Cup oder eben nicht? Also Vice Captain ist er ja eh, aber soll er da dann ein Playing Vice Captain sein oder nicht? Da können wir uns zurücklehnen und einfach zuschauen, wie sich da das amerikanische Team und speziell eben Jim Furyk als Ryder Cup Captain entscheidet. Das ist aber ehrlich gesagt, wenn ich kurz ausholen darf, ein bisschen ein ähnliches Problem wie im Team Europe. Also Tiger ist natürlich nicht ein ähnliches Problem wie im Team Europe. Wir haben keinen Tiger, aber wir haben tatsächlich im Team Europe auch die Situation, dass weder Henrik Stenson noch Sergio Garcia, die so normalerweise auf jeder Liste stehen müssten, aus verschiedenen Gründen gerade einfach gar nicht in den Ranks sind, wo sie gerne sein wollen würden und wo sie quasi automatisch qualifiziert sind. Bei Stenson ist es verletzungsbedingt und der kommt gerade wieder. Also da hoffe ich ja noch schwer, dass der die Form auch noch steigern kann. Wir haben ja noch einen Monat Zeit bis zur Bekanntgabe des Teams. Bei Garcia, der ist ja wirklich seit seinem Masters-Sieg eigentlich ziemlich weg vom Fenster. Vielleicht hat er irgendwie dasselbe gefrühstückt wie Danny Willett, um Gottes Willen. Fällt mir gerade so auf. Nee, ja. Also im Moment, in dem ich sage, fällt es mir auf, dass es so ein ähnlicher Verlauf ist. Bei Sergio Garcia würde ich es, ist ganz ähnlich, auch
er
mit Familienglück.
Er hat aber noch Turniere danach gewonnen.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so katastrophal wie bei Danny Willett, aber also aus seiner Sicht jetzt, wenn du auch die Majors einfach anguckst und wenn du den Verlauf des Jahres anguckst, ist das für Sergio Garcia einfach überhaupt nicht so gelaufen, wie er das von sich erwarten kann, denke ich. Insofern bin ich im Team Europe gespannt, was eben mit Stenson und Garcia passieren wird, weil du hast halt dahinter schon einige Young Guns, die da halt so richtig auch Golf spielen können. Und da ist es die Frage, nimmst du jemanden Erfahrenen mit, der aber halt gerade überhaupt nicht die Form hat, die er sonst mal gerne hätte? Oder sagst du, okay, ich nehme die mit, die jetzt gerade im Saft stehen und die jetzt gerade gut drauf sind und das dann vielleicht auch in den Ryder Cup ins Team transportieren können? Und genauso musst du im Team USA halt auch überlegen, okay, Tiger Woods ist Tiger Woods. Er hatte früher ja sowieso wie soll ich sagen, fast eher negative Auswirkungen aufs Team, weil er in seiner Hochzeit ja nicht als besonderer Teamplayer bekannt war und deswegen in den Foursomes und Fourballs, vor allen Dingen in den Foursomes, immer ein bisschen schwierig war als Playing-Partner. Das ist dieses klassische Star-Tum, wenn da einer zu weit oben ist im Olymp, dann ist es schwierig, den zu pairen mit irgendjemandem. Und insofern, ich glaube, dass er von dem Teamgeist jetzt mehr hat. Er hat ja durch diese Abwesenheit und so auch wirklich menschlich, denke ich, viel dazugelernt und auch dazulernen müssen. Er ist jetzt ganz anders drauf und geht viel mehr auf die Jungs zu. Aber es ist interessant, die Frage, weil ich meine, auch das Team Amerika ist jetzt nicht knapp an guten Spielern, die da lauern. Und ist halt schon die Frage, wen lässt man da zu Hause? Und ich meine, für die Quoten im Fernsehen musst du natürlich Tiger Woods spielen lassen, das ist ganz klar. Und vielleicht auch formbedingt, um Gottes Willen. Er hat ja noch 4 Wochen bis dahin, vielleicht spielt er sich dann noch in die Nähe der Ränge oder in die Ränge rein. Aber also da wird jetzt im nächsten Monat viel passieren. Das ist ja eigentlich wie jedes Mal, aber dieses Mal finde ich es relativ spannend, wie dann die Teamzusammensetzung auf beiden Seiten sich rausstellen wird.
Ihr erfahrt's bei uns auf jeden Fall. Wir werden es alles im Blick behalten und euch natürlich drüber informieren und dann die endgültigen Kader selbstverständlich auch ausführlich analysieren. Versprochen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wir kommen gleich noch wieder, denn wir haben noch mehr Golf für euch. Wir haben noch ein Major bei den Damen und wir haben natürlich auch noch jede Menge Ergebnisse für euch, die sonst noch so aufgefallen sind an diesem Wochenende im Schatten der großen Events, im Schatten des WGC Bridgestone Invitational und im Schatten der British Open der Damen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.